Ich grüße euch, euch hier und euch zu Hause. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und heute bieten sich ja verschiedene gute Anlässe an, als Gemeinde zusammenzukommen. Tag der Deutschen Einheit, ein Feiertag, Erntedank. Aber was ja mit mir persönlich ganz schlimm ist, ich kann ja so furchtbar ignorant sein, ich werde nämlich heute über Gebet predigen. Wir sind in der Gebetsinitiative und heute ist der vorletzte Sonntag, an dem wir auch als Gemeinde beten zusammenkommen wollen und ich möchte das einfach noch nutzen, mit euch auch über Gebet zu sprechen. Ich möchte aber trotzdem so eine kleine Anleihe an den Erntedanktag machen, denn der Erntedanktag, den gibt es ja eigentlich nur, weil vorher etwas gemacht wurde. Nämlich Saatgut wurde in die Erde gepflanzt. Sonst wäre das heute gar kein Grund, an irgendwas zu denken. Und meine Frage dazu ist, könnte Beten auch eine Art des Pflanzens sein? Ich halte das für möglich und dass Worte wie Saatkörner sein können, das sagt selbst Jesus in dieser bekannten Gleichnisrede vom Saatgut und den Böden, in die das Saatgut fällt. Ja, und da ist dann davon die Rede, dass Gott redet und dann gibt es Menschen, die sind wie Boden und die nehmen das auf und in ihnen keimt etwas, was Gott gesagt hat und sie reagieren darauf. Menschen glauben dem, was Gott gesagt hat. Ja, dann gehen seine Worte auf. Aber ich glaube, auch in umgekehrter Richtung ist das Bild des Pflanzens brauchbar. Warum? So Gebete, ja, die wir sprechen, die verschwinden ja erst einmal, oder? Na, du betest und dann musst du dich wirklich schon daran erinnern, dass du gebetet hast, sie verschwinden. Aber ich glaube fest daran und bin zutiefst überzeugt, dass das Prinzip von Saat und Ernte genauso gültig ist, wie wir es auch in der Natur antreffen, wenn wir ans Beten denken. Dass Gebete keimen und etwas im Verborgenen vor sich geht, auch wenn man Geduld braucht. Ja, und die bildhaften Reden, die Jesus gebraucht, haben ja ganz viel zu tun mit der Landwirtschaft. Wo auch immer wieder deutlich wird, aus klein wird mehr, aus verborgen wird eine neue Wirklichkeit. Und so glaube ich also, dass wir mit unserem Beten manchmal dabei sind, einen Garten anzulegen. Ja? Ich möchte nun mal in mein Thema einleiten. Und Blaise Pascal, ein bekannter Philosoph, hat einmal folgenden Satz gesagt. Gott hat das Gebet eingerichtet, um seinen Geschöpfen die Ehre zu geben, die Ehre zu verleihen, Ursache zu sein. Es mag etwas komisch auf dich wirken, was er sagt. Gott hat das Gebet eingerichtet, um seinen Geschöpfen die Ehre zu verleihen, Ursache zu sein. Ja? Gebet, das wir einsetzen, ist wie ein Saatgut, das keimt, auch wenn es erstmal verschwunden zu sein scheint, aber es schafft neue Wirklichkeit. Ursachen werden im Gebet gesetzt und dann passiert etwas. Und, was wir uns auch immer wieder vor Augen führen müssen, Gott geht sogar so weit, dass er sich selbst in seinem Handeln begrenzt, es sei denn, dass da Menschen sind, die ihn bitten, die ins Gebet gehen. Er begrenzt sich selbst und sagt, viele Dinge werden nicht passieren, es sei denn, du, ich, wir gehen ins Gebet. Und das zeigt uns, dass Gebet eine Wirkung hat, sogar eine Macht ist. Und ich möchte heute über eine Form des Betens mit euch, mit dir reden, die scheint erst einmal nur reserviert zu sein für geistliche Schwergewichte. Ja, oder andere Helden des Glaubens, zu denen wir dann leider nicht gehören. Aber wenn ich mich in dieser Sicht der Dinge so lange getäuscht habe, dann möge es dir damit besser gehen. Wir wollen die Frage stellen, gehört uns vielleicht eine Form des Betens auch und wir wussten es lange nicht. Ich nenne diese Predigt Gebet, das eingreift. Ich hätte sie auch nennen können Gebet, das löst. Das etwas löst. Und stark verbunden ist diese Thematik in der Heiligen Schrift mit dem Begriff der Vollmacht. Und wenn du irgendetwas dazu aus der Bibel kennst und weißt, dann stellst du jetzt vielleicht unmittelbar dir selbst die Frage, ja, was um alles in der Welt habe ich damit zu tun? Ja? Mir fallen vielleicht so ein paar geistliche Helden ein, die das können oder denen das gehört, aber was habe ich damit zu tun? Fragen wir erst einmal in diese Richtung des Gebetes, das löst, des Gebetes, das eingreift, des Gebetes, das Vollmacht hat. Einige Fragen dazu. Den ersten, der scheint mir besonders wichtig zu sein, Vollmacht oder voll die Macht? Ja, ist ja eine unterschiedliche Akzentuierung möglich. Ne? Vollmacht oder voll die Macht? Zuerst einmal scheint mir wichtig zu sein, dass wir an dieser Stelle ehrlich werden können, denn es ist einfach schön, sich stark zu erleben und womöglich überlegen wahrzunehmen. Ja, wer selbst in starkem Wellengang immer noch steht wie eine Eins und wer selbst in ganz schwierigen Situationen oder Diskussionen immer noch das beste Argument hat, ne, das fühlt sich doch einfach gut an, wenn da so eine gewisse Überlegenheit und Stärke zum Ausdruck kommt. Das tut gut. In der Frage der geistlichen Vollmacht ist das aber anders gemeint. Hier geht es gerade nicht darum, dass wir irgendwie sagen, wow, ich habe voll die Macht. Ja? Es kommt anders daher. Und das braucht auch eine geistliche Sensibilisierung, weil das rutscht schnell mal weg, ja, in dieses, wow, voll die Macht. Stelle ich die zweite Frage, was ist Vollmacht? Wenn wir das griechische Wort anschauen, dann bekommen wir Begriffe als Übersetzung geboten, die wir aus unserem Leben kennen und die gewisse Gestaltungsräume beschreiben, die wir alle kennen. Wenn wir dieses Wort anschauen, dann wird es oft so wiedergegeben, da hat jemand ein Recht, etwas tun zu dürfen. Da hat jemand die Erlaubnis, etwas tun zu dürfen. Da hat jemand die Freiheit, etwas tun zu dürfen. Ja? Das sind die gängigen oder die meist benutzten, gebrauchten Übersetzungen für diesen Begriff Vollmacht, das Recht, etwas tun zu dürfen, die Erlaubnis, etwas tun zu dürfen, die Freiheit, etwas tun zu dürfen. Und der, der dieses Recht, diese Erlaubnis bekommen hat, der sieht sich also in so einer inneren Freiheit, etwas tun zu dürfen. Das gibt ihm auch Gelassenheit, es vermittelt ihm aber auch eine Autorität, weil er weiß, ich darf das. Ich möchte jetzt mal einen Satz vorlesen, da wirst du vielleicht gleich zusammenzucken und denken, also ganz ehrlich, erstens habe ich damit nichts zu tun und zweitens möchte ich damit vielleicht auch nichts zu tun haben. Matthäus 10, da sagt Jesus seinen Jüngern, Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, also das Recht, die Erlaubnis, die Freiheit, böse Geister auszutreiben, und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das ist erstmal, würde ich sagen, XXL-formatig. Ne? So in diese Welt der Geister, da wollen wir ja gar nicht rein. Das macht irgendwie Angst oder ist verstörend. Ich glaube aber, dass was wir diesem Vers hier zumindest schon mal entnehmen können, ist, menschlicher Einfluss ist hier erst einmal nicht gefragt. Endet. Ja? Diese Erfahrungen machen hilflos. Ich stand vor diesen Erfahrungen. Da kannst du nicht mehr an irgendwas denken, was du mal gelesen hast. Das macht erst einmal betroffen und auch hilflos. Und hier geht es also nicht um unseren Einfluss, sondern um Gottes Einfluss. Das will Jesus, glaube ich, sagen. Da, wo ihr Grenzen berührt, da kommt Gottes Einfluss. Ich möchte noch einen weiteren Gedanken da anschließen, weil, das fand ich wirklich interessant, Vollmacht kann auch die Freiheit sein, kann sogar die Freiheit sein, auf Macht, die man hat, zu verzichten und einen Weg zu wählen, der die Ohnmacht bejaht. Ja? Bewusster Verzicht auf Macht und Ohnmacht bejahen. Ein Satz, wo dieser griechische Begriff vorkommt, der kommt von Jesus. Er sagt, Johannes 10, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Vollmacht, es herzugeben, und ich habe die Vollmacht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Was Jesus hier auch wusste, ist, wir wollen nicht bezwungen werden durch irgendeine Machtdemonstration, sondern wir wollen erobert werden durch Liebe. Und deswegen lässt sich Jesus brechen im Leid, und er liefert sich der Ohnmacht des Kreuzes aus, weil er sagt, vielleicht auf diesem Wege, ja, werde ich sie erobern, dass ich sie mit Liebe erobere, aber nicht mit Macht, ne, mit Zwang. Aber wir sehen auch hier, dass Vollmacht um eine innere Freiheit weiß, und sie hat immer damit zu tun, dass etwas geschieht, was Gott auch möchte. Ne? Dass etwas geschieht, was Gott auch möchte. Nun möchte ich dir ein schönes Zitat von Richard Foster bieten. Und dieser Richard Foster schreibt jetzt über diese Form des Betens, über die wir uns heute austauschen, Folgendes. Normale Formen des Gebets steigen von der Erde zum Himmel auf. Wir bitten um Vergebung, wir danken oder wir suchen Heilung. Um ein räumliches Bild zu vermitteln, unsere Gebete gehen nach oben. Aber das vollmächtige Gebet bewegt sich genau in die andere Richtung. Wir zapfen die Rücklagen des Himmels an, um uns um eine bestimmte Sache auf der Erde zu kümmern. Ja? Ich finde das ein schönes Bild. Wir zapfen die Rücklagen des Himmels an, um uns um eine bestimmte Sache auf der Erde zu kümmern. Und wenn es um diese Rücklagen angeht, um das, was Gott gehört, dann passt auch dieses Bild aus Lukas 15. Das ist ja diese Gleichnisrede von den zwei Söhnen. Und hier sagt der Vater zu einem seiner Söhne, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ja? Und wir sind hier gemeint. Das ist nicht auf Jesus hingesagt, sondern hier sind Menschen gemeint, die Jesus im Bild anspricht. Und der Vater sagt, aber du weißt schon, dass alles, was mir gehört, auch dir gehört, denn du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, es ist deins. Du verfügst darüber. Du lebst doch hier mit mir zusammen. Du trägst doch meinen Namen. Du darfst doch in meinem Namen Rechtsgeschäfte schließen. Das war ja auch das Bild des Siegelrings. Ne? Als der verlorene Sohn kommt zurück und der Vater gibt ihm den Ring zurück. Das heißt, er konnte wieder im Namen des Vaters Geschäfte tätigen. Sofort, keine Bewährungsprobe, so von wegen, du hast ja so versagt, jetzt bewähr dich erstmal. Nein, hier ist dein Ring, du bist mein Sohn. Lass dir bitte noch einmal zwei biblische Beispiele bieten, die diese geistliche Erlaubnis, diese geistliche Freiheit beschreiben. Da ist Israel im Alten Testament in eine Falle geraten. Ja, sie gehen aus Ägypten, dem Land der Knechtschaft, raus, werden verfolgt von einer ägyptischen Reiterarmee und stehen aber jetzt vor dem Roten Meer. Und da können sie nicht durchschwimmen. So, sind sie alle in der Falle. Und das macht ja Angst, ne, wenn man nicht vor und nicht zurück kann. Und jetzt sagt Gott zu Mose in 2. Mose 14 Folgendes. Was schreist du so ängstlich zu mir? Sag doch den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und heb deinen Stab hoch. Strecke deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. In das Meer hineinziehen können. Und Gott sagt ihm im Grunde genommen, Mose, ich habe dir doch damals schon am Hof des Pharaos diesen Stab gegeben, mit dem du die Erlaubnis hattest, in meinem Namen zu handeln. Du solltest meine Autorität dort einsetzen. Das hast du gemacht. Warum machst du es jetzt nicht? Hör auf zu schreien, zu wimmern, sondern nimm den Stab, halte deine Hand über dieses Meer und heile es. Eine andere Stelle lesen wir, und die ist jetzt wirklich spannend. Markus 11, Jesus, ich zitiere ihn wieder. Wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es geschehen. Also der Berg ist ja eigentlich auch ein schönes Bild für etwas, was bewältigt werden muss. Ja? Deswegen hat man ja immer Kreuze auf die Berge gestellt, so von wegen, diesen Berg haben wir bewältigt. Ne? So. Aber ein Berg ist etwas, was hindert. Da musst du drüber weg. Es kann im Wege stehen. Und Jesus, was macht er? Er sagt nicht, wenn du da so ein riesiges Problem vor dir hast, dann bitte Gott, dass er dieses Problem zur Seite schiebt und diesen Berg aus der Welt schafft, sondern er sagt, sprich zu diesem Berg. Und ich muss sagen, das ist ein bisschen ungewöhnlich, oder? Ein Berg anzusprechen oder eine Situation anzusprechen. Und Jesus sagt, doch. Und er hat es selber oft getan. Er hat zu Wellen gesagt, Ruhe jetzt. Ja? Und die Wellen beruhigten sich und es wurde still. Oder er hat zu Augen gesagt, öffnet euch. Und sie gingen auf. Hier ist also davon die Rede, dass eine Freiheit da ist, eine Einsicht in das, was zur Verfügung steht. Jetzt nochmal die Frage an uns, wer hat Vollmacht? Wir sagen instinktiv so, nee, ich nicht. Jesus, klar, ne, der hat's drauf. Der ist ja auch Gottes Sohn. Aber wir müssen lernen, uns als Töchter und Söhne Gottes anzusehen. Ja? Das ist dein Ansehen, was Gott in dir sieht. Ein Sohn und eine Tochter. Und wenn wir sagen, ja, Jesus, der kann das, dann denken wir, ja, das steht sogar in der Bibel. Ich lese 1. Epheser 1, ab Vers 20, da heißt es, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit ist Christus jetzt eingesetzt, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Da haben wir es. Christus hat das Sagen, er übt Einfluss aus, so im Sinne der Autorität. Was habe ich da verloren? Paulus sagt, wir haben da alle was verloren. Paulus sagt, Epheser 2, Gott hat uns mit Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit Christus in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Und denke noch einmal, was in Lukas 15 steht. Alles, sagt der Vater, was mir gehört, gehört auch dir. Und das ist die Frage, die immer wieder, also zunehmend mehr vor mir steht. Kann ich es für möglich halten, können wir es für möglich halten, dass wir etwas aussprechen, von dem wir überzeugt sind, dass Gott es ausgesprochen haben möchte, und können wir den Willen Gottes in diese Welt hineinsprechen? Können wir glauben, dass wir teilhaben an der Autorität, die Gott seinem Sohn gegeben hat und die Gott mit uns teilt, weil wir auch Söhne und Töchter sind? Ich möchte eine letzte Frage stellen. Wann gebrauchen wir Vollmacht? wann brauchen wir Vollmacht? Und hier möchte ich dir Beispiele nennen, in die ich selbst geraten bin und wo ich schnell gemerkt habe, mit meinem Können und Wollen ist hier nicht viel getan. Ja? Ich nenne dir noch einige Beispiele. Mir steht eine junge Frau vor Augen, die aus einer ganz schlimmen Ehe heraus katapultiert wurde. Der Partner hat es ihr unendlich schwer gemacht. Schon während der Partnerschaft war es extrem schwer, zurechtzukommen, auch mit den Kindern, die dazugehörten. Und auch nach der Trennung ließ dieser Partner nichts unversucht, um ihr das Leben zur Hölle zu machen. Ja, er war in einer Weise manipulativ. Das war also nicht zum Aushalten und rührte in allen möglichen Beziehungen rum, um gegen sie aufzustachen, schlechte Stimmung zu machen, sie unter Druck zu setzen, Angst auszuüben. So, ja? Also es war wirklich schrecklich, selbst als Außenstehender das anzuschauen. Und diese Frau, die ja schon so gebeutelt war, der nahm das irgendwie noch den letzten Funken Hoffnung und Friede und Freude waren weg. So, jetzt, wie begegnet man dem? Ich habe das jetzt auch wahrgenommen, ich bin auch da irgendwie als Seelsorger gefragt gewesen, aber wie begegnet man dem jetzt? Da merkt man erstmal, da kommt ein Unwille auf, da möchte man am liebsten hingehen und dem die Reifen durchstechen oder so, aber ja, hier wird auf jeden Fall wahr, was Paulus sagt in Galater 5, die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, aber mit gleicher Münze hier zurückzuzahlen, bringt nichts. Sonst bedient man sich der gleichen Werkzeuge. Und Paulus sagt auch in 2. Korinther 10, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir auch so kämpfen, wie in der Welt gekämpft wird. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht Waffen dieser Welt. So, und dann war die Frage, was mache ich jetzt mit dieser Frau und ihrer Erfahrung? Und dann habe ich daran gedacht, es gibt doch dieses lösende Gebet, dieses Einhalt gebietende Gebet. Und das habe ich in einer ganz unaufgeregten, aber doch in einer bewussten Weise gemacht, dass ich mich dazwischen gestellt habe und gesagt habe, ich wehre jetzt diesem bösen Einfluss. Ich wehre jetzt diesem unguten Geist, der sich hier ausbreitet und über diese Frau ausbreiten möchte, damit sie klein und kleiner wird, das soll jetzt aufhören. Ja. Ich kam mir darin nicht imposant vor. Das ist genauso ein Gebet, das zu verschwinden scheint. Und trotzdem wusste ich, ich tue jetzt etwas, was nur möglich ist, weil Gott da ist. Und was jetzt mein Dienst an dieser Frau sein kann. Und ähnlich habe ich es gemacht in Momenten, wo mir Leute begegneten, die so ein Übermaß an Angst auf sich spürten, die in so eine Klemme und Panik geraten sind, dass man sich schon fragen musste, ist das jetzt vielleicht krankhaft? Also das so Attacken, ja? Und wo ich auch gesagt habe, ich stelle jetzt einen Raum des Schutzes auf um diesen Menschen, und sage, dass alles, was so erdrückend Angst machen will, jetzt schweigen muss. Weil dieser Mensch berührt wird von dem, der der Erlöser ist. Und deswegen habe ich zu diesem lösenden Gebet gegriffen. Und ich habe es getan bei Menschen, die sich aufgrund dieser Selbstverwünschungen, ihr kennt das, wenn man so gewohnt ist zu hören, was Leute Schlechtes über einen sagen und das dann selber übernimmt, Selbstverwünschungen, Selbstverfluchungen. Ja, das sind innere Festlegungen, die einen dann nicht mehr lösen. Und wenn ich wahrgenommen habe, wie diese Menschen sich gebunden sehen an Aussagen anderer oder an ihre eigenen Aussagen, habe ich reingesprochen und gelöst. Und manchmal habe ich das über mir selber ausgesprochen, wenn ich drohte, in Verzweiflung zu geraten. Es gibt diesen Psalm 118, da heißt es, feindliche Völker oder schlimme Gedanken haben mich umringt, wie Bienen. Aber im Namen des Herrn habe ich sie in die Flucht geschlagen. wie gesagt, es ist mir extrem wichtig, wir beten nicht gegen Menschen, sondern gegen krankmachende, unterdrückende, verzweifelt machende Wirkungen auch der geistlichen Welt. Und das nicht, weil wir uns so stark erleben, weil wir mal wieder irgendwo was Gutes gelesen haben oder so, oder uns irgendwas Gutes gelungen ist, sondern weil der Vater uns sagt, du weißt doch aber auch, dass das, was mir gehört, dir gehört, oder? Du bist doch da in einem Dienst für Menschen. Und immer da, wo du eine Betroffenheit spürst, ja, wo du den Schmerz eines anderen wirklich selber spüren kannst, wo du merkst, dass dich das Böse empört, wo auch so ein Heiliger Trotz in dir aufsteigt und sagt, das geht doch nicht, wo dich das Böse empört, dann nimm dein Recht ein. Da geh dank der Erlaubnis, die dir der Vater gegeben hat, in diese Autorität hinein und handle in der Freiheit, die dir gehört. Denn der Vater sagt, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und lass mich das bitte dich zum Schluss fragen. Ist dir als Tochter Gottes, ist dir als Sohn Gottes bewusst, wozu du Erlaubnis und Freiheit bekommen hast? Ist dir das bewusst? Und welche Situation könnte dir gerade einfallen, wo menschlicher Einfluss und auch deiner versagt, aber wo Gottes lösender Einfluss und klärender Einfluss wirklich etwas löst? Welche Situation könnte dir einfallen, in der du gefragt bist? Vielleicht heute. Gott stärke dich, Gott segne dich. Amen.